Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von Mac and Me Daily. Gestern haben wir uns zu dritt zusammengesetzt und eine Diskussion über die Macworld Keynote gestartet. Das alles haben wir Thomas zu verdanken, der uns eingeladen und gehostet hat. Er hat das Gespräch moderiert, er hat uns ja auf neue Themen hingewiesen, hat das alles sehr gut gemanagt, dafür vielen Dank. Und der Podcast ist, beziehungsweise die Podcast-Folge ist auch ursprünglich bei ihm erschienen. Ich möchte mich auf jeden Fall dafür bedanken, dass ich die Erlaubnis bekommen habe, das auch hier zu veröffentlichen. Und ich möchte euch explizit nochmal auf seine Seite hinweisen, www.musikcampus.de. Dort findet ihr alles Mögliche zum Thema Musik, zum Thema Mac, zum Thema Leben. Ein sehr, sehr schöner Podcast, auf jeden Fall mal reinhören. www.musikcampus.de. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören und vergesst nicht, the Mac is not only in me, it's also in you. Mac and Me Daily, die Mac-Show für tägliche News, Tipps und Tricks. Frisch serviert und garantiert zwischen 5 und 8 Minuten.
Ja, ich begrüße recht herzlich heute den Raphael Bugajewski hier bei mir aus der Nähe, aus der Nachbarschaft im Grunde in Bremen. Und dann ist da noch der Stefan Mörkels aus Mönchengladbach, war der richtig, ne? Ja. Prost. Ja, und nachdem das letzte Woche nicht geklappt hat, freue ich mich, dass wir jetzt heute zumindest zu dritt sind. Und jetzt wollen wir ein bisschen sprechen über die Keynote von der Macworld in San Francisco vom vergangenen Dienstag. Jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen und die Wogen haben sich ein bisschen geglättet. Der Aktienkurs von Apple ist ein bisschen in den Keller gegangen in der vergangenen Woche. Gleich mal die Frage, kann das was mit dieser Keynote zu tun haben oder ist das einfach nur eine Auswirkung der jetzt momentan sowieso stattfindenden Krise? Was denkt ihr?
Also ich denke mal, dass wenn man mal sieht, wo die Prognosen hingegangen sind und dass trotz der genialen Quartalszahlen, die Apple ja nun mal wieder vorgelegt hat, denke ich mir, ist es zurückzuführen auf die Allgemeinsituation an der Börse momentan.
Also ihr denkt nicht, dass es was mit diesem derzeitigen Portfolio zu tun haben könnte. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass die diesjährige Keynote in San Francisco ein bisschen kritischer beäugt wurde von allen, weil Mac momentan oder beziehungsweise Apple eine Richtung einschlägt, also massenkompatibel wird. Und meine Überlegung war, haben wir es jetzt so ein bisschen mit einer Götterdämmerung zu tun? Es fehlte mal wieder dieses One More Thing, wo die ganze Welt irgendwie in Staunen versetzt wird, sondern es sind tatsächlich Produkte auf den Markt gekommen, von denen man eigentlich grundsätzlich schon so gedacht hat, naja, das wurde schon lange diskutiert und jetzt letztendlich ist es da. Stichwort das Sub-Notebook von Mac, das jetzt eben mit dem Namen MacBook Air auf den Markt gekommen ist.
Also ich denke, das hat einerseits mit der Erwartungshaltung der Leute zu tun, da die letztjährige Keynote eben so ein riesiger Brüller war, hat man sich gedacht, okay, da muss jetzt dieses Jahr auch wieder was richtig Großes kommen. Und es war ja mehr so, dass das im Prinzip so eine Zusammenfassung von verschiedenen Produkten war, die auch außerhalb einer Keynote hätten rauskommen können, vielleicht ja, mit Ausnahme des MacBook Air, dass das eben die eine Sache ist und die andere Sache ist, dass die Quartalszahlen zwar sehr hoch waren, es waren wieder neue Rekordzahlen, allerdings hat man gehofft, dass mehr iPods verkauft werden und man hat gehofft, dass die Aktien einfach, also pro Aktie eben der Gewinn bzw. Umsatz höher ist und irgendwie diese Erwartungshaltung hat sich halt nicht gezeigt und dadurch ist dann auch eben die Aktie runtergegangen. So ist es halt eben an der Börse. Obwohl man Gewinne macht, macht man dann halt nicht so viele Gewinne, wie eigentlich prognostiziert wurde und dann geht die Aktie in den Keller. Aber ich denke mal, dass jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist, um die Aktie zu kaufen, weil sie wieder steigen wird. Ich bin natürlich kein Berater oder wer auch immer.
Ja, ich meine, es geht ja um Erwartungen und letztlich sagt man auch manchmal, dass der Börsenkurs die Erwartungen der Bevölkerung widerspiegelt. Sind eure Erwartungen hinsichtlich des MacBook Air erfüllt worden, Stefan?
Also ich bin da ja eigentlich ein bisschen kritisch bei der letzten Keynote, wie eigentlich ja eben schon angedeutet. Sind die Erwartungen an die Keynotes, gerade die zu Jahresbeginn, noch immer sehr hoch? Und nachdem man halt jetzt nicht die Top-Features hatte und in den letzten zwei Tagen vor der Keynote im Grunde das MacBook Air so gut wie durchgesickert war, hat Apple eigentlich nicht viel Grandioses Neues vorgestellt. Und ich denke auch nicht, dass Apple momentan an einem Breitmassenmarkt angekommen ist, denn ich glaube, gerade das MacBook Air ist bei weitem nicht massentauglich.
Raphael.
Ja, also es war ja so ein bisschen so, dass zum Beispiel bei der Vorstellung der neuen iPhone-Features, so, da siehst du dann eben Steve Jobs auf der Bühne und das neue iPhone hat jetzt Karten mit Lokalisierung des aktuellen Ortes. Das neue iPhone hat die Möglichkeit, um eigene Symbole auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Dann hast du dir jedes Mal immer gedacht, toll, das kenne ich schon, toll, das habe ich irgendwie schon vor einer Woche gehört, toll, das habe ich auch schon vor zwei Wochen gehört. Und das Gleiche war halt eben auch mit den iTunes-Ausleihen. Das war auch schon irgendwie im ganzen Dezember komplett im ganzen Internet wurde darüber berichtet. Also das waren halt einfach Sachen, die schon bekannt waren. Und das ist normalerweise nicht so gewesen bei den vorherigen Keynotes.
Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass Steve Jobs jetzt bei dem iPhone, da war ich ein bisschen sehr überrascht und sehr erstaunt, das Mega-Feature, man kann jetzt an mehrere Leute eine SMS senden, also eine SMS schreiben und an mehrere Leute versenden.
Okay, aber Stefan, da möchte ich jetzt kurz einhaken auf unser in der letzten Woche geführte Gespräch. Du hattest das sehr schön ausgedrückt, wenn du es vielleicht nochmal aufgreifen könntest, dieses Gefühl von
Ja, man muss dazu sagen, vielleicht vorweg sagen, ich hatte die Keynote erst nachher im Stream gesehen und Steve Jobs ist einfach ein guter Verkäufer. Also wenn er auf der Bühne steht und er weiß, dir seine Massen zu begeistern, die Präsentation als solche. Zuvor hatte ich die Keynote nur am Bildschirm verfolgt, also Live-Ticker, reines Lesen der Zeilen, was halt jetzt vorgestellt wird. Und auf jedes, nicht schlecht, folgte halt von mir eher ein nüchternes wie jetzt gerade das iPhone bezüglich der Mehrfach-SMS, hätte nach meinem Ermessen nicht in die Keynote gemusst. Ja. Dann das MacBook Air wird vorgestellt, mal von dem Preis abgesehen, wenn man auch die Dollarumrechnung mal berücksichtigt. Und der Akku ist nur fest verbaut, das Ding hat zu wenig Anschlussstellen, ist gebogen wie ein Pizzablech. Es ist natürlich auch ein Teil Geschmackssache dabei. Wenn man in teilweise den Foren mitliest mit Leuten, die mit der AirPort Extreme Box Probleme haben wegen der externen Platte, da war halt erstmal, Apple stellt eine Zeitkapsel vor. Da kommt dann erstmal der Gedanke auf, okay, jetzt ist im Grunde klar, warum es bisher mit USB-Platten nicht ging.
Ja.
Also irgendwo hat man das Gefühl, so zu denken, das mag vielleicht nicht wirklich so sein und das Feature mag vielleicht auch nachgeliefert werden, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, auf alles, was vorgestellt wurde, konnte man genauso, ich sag mal, negativ reagieren. Es war kein Hype dabei.
Raphael, du
hast... Da hast du jetzt ziemlich viele Sachen auf einmal angesprochen. Erstmal, Jobs ist ein guter Verkäufer, klar, aber auf der Keynote waren jetzt so viele Fehler, wie ich glaube, in vielen Jahren noch nie. Also einmal zum Beispiel, dass bei den Anteilen zu Nokia 1,3 und 3,1 Millionen vertauscht wurden durch ihn. Oder dass er zum Beispiel einmal Tiger mit Leopard verwechselt hat. Ich weiß nicht, ob er selber einfach irgendwie unter Druck stand oder ob er nicht gut vorbereitet war, keine Ahnung. Aber es waren auf jeden Fall viele Fehler. Der nächste Punkt, das war das MacBook Air. Unter anderem der Akku zum Beispiel. Gut, du kannst den Akku nicht selber ausbauen. Also den einzigen Nachteil, den ich dabei jetzt sehe, ist, dass wenn du halt eben darauf angewiesen bist, länger als die angepriesenen 5-6 Stunden durchgängig arbeiten zu müssen. Weil in diesem Fall hättest du einfach deinen Akku tauschen können, Ersatzakku rein und ich kann dann meine weiteren 5-6 Stunden arbeiten. Wenn du aber bedenkst, dass der Akku genauso viel kostet wie ein Ersatzakku für ein MacBook oder MacBook Pro, dann ist der Preis relativ angemessen. Und wie bereits erste Berichte halt gezeigt haben, ist der Akku auch relativ leicht selber auszutauschen, sofern man eben an ihn rankommen würde. Ich glaube, das sind nur ein paar Schrauben und das Ding ist sofort offen. Ja, der nächste Punkt, was war das? Das war die AirPort Extreme Base Station. Ja, in der Tat gibt es damit Probleme, aber ich vermute mal, dass jetzt mit dem nächsten Update auf 10.5.2 das alles relativ gut behoben wird. Also ich weiß nicht, ob das rausgenommen wird, weil in den aktuellen Beta-Builds von dem Update ist es ja noch mit drinne. Das war es ja auch schon vorher, bevor Leopard erschienen ist. Wenn es dann drin bleibt, dann vermute ich mal, dass es auch stabil laufen wird. Gerade das ist halt so ein Punkt, wo viele sehr emotional rangehen, weil ich meine, das Time Capsule, das ist ja nichts anderes als eine AirPod Extreme Base Station mit angehängter Festplatte, die halt eben fest ins Gehäuse eingebaut ist. Der Unterschied ist da eben, dass es, glaube ich, per SATA angebunden ist und so hast du es per USB und dadurch halt ein bisschen höhere Latenzzeiten. Aber rein von dem Technischen, wie das gelöst ist, gibt es da nicht sehr viele Unterschiede. Und das wäre einfach so zu sagen, okay, cool, wir haben jetzt eine Time Capsule, kauft euch die, und alle, die vor einem Jahr die AirPod Extreme Base Station gekauft haben, die dürfen sich das Teil jetzt auch nochmal kaufen und mit dem alten, naja, seht zu, was ihr damit macht. Also das wäre halt wirklich ja sehr, sehr unfair. Ich meine, das ist das gute Recht einer Firma zu sagen, okay, wir haben hier ein neues Produkt und kauft es, aber bei so marginalen Änderungen ist es einfach wirklich nicht fair.
Das scheint ja auch ein Problem im Grunde, das sich mir schon eigentlich seit längerer Zeit erschlossen hat, von Apple zu sein, dass im Grunde die Early Birds, dass diejenigen, die eigentlich wirklich sehr Apple-affin sind und bereit sind, recht viel Geld gleich zu Beginn einer neuen Produktentwicklung auszugeben, dass die im Nachhinein immer bestraft werden. Stefan, was sagst du dazu?
Ja, man hätte beinahe gesagt, die zahlen die Zeche. Ne? Sie zahlen am Anfang drauf. Das beste Beispiel, finde ich, ist jetzt mit dem iPod Touch, also wenn ich jetzt wirklich noch 10 Tage, 14 Tage vor der Keynote mir ein iPod Touch geholt hätte für 399 oder 299, und jetzt wird es plötzlich günstiger für den Neukunden und die das vorher geholt haben, müssen 20 Euro fürs Update bezahlen. Da möchte ich mal im Grunde direkt dazu nehmen, dass Steve Jobs hat in der Keynote so wunderbar präsentiert, dass sie mit der Fernsehbox so viel falsch gemacht haben. Jetzt haben sie eine wunderbare neue Software und die ist natürlich umsonst. Ja, natürlich ist die umsonst. Die wollen Filme verkaufen. Mhm. Ja, da muss man die Software umsonst raushauen. Und bei dem iPod Touch, wo sie sich sagen, ach nö, das braucht nicht jeder, da verlangt doch mal ein bisschen Kohle für. Also wenn man das mal so dagegen stellt, denke ich, finde ich nicht so fair.
Obwohl, das hängt mit der Buchhaltung von Apple zusammen. Und zwar werden einige Produkte übers ganze Jahr verrechnet, beziehungsweise über Quartale, und andere Produkte werden über quasi Abonnements abgerechnet, so zum Beispiel das iPhone, und dazu zählt auch merkwürdigerweise die Apple TV, aber der iPod Touch ist davon ausgeschlossen. Ich weiß nicht, was die Kriterien bei Apple sind, um eben buchhalterisch diese Unterschiede zu machen, aber jedenfalls ist es hauptsächlich dadurch gekommen, dass der iPod Touch eben nicht so wie das iPhone abgerechnet wird. Das war genauso war es mit dem WLAN-Upgrade auf, ich glaube, das war auf N damals, da musste auch irgendwie so eine pauschale Summe von 1,99 genommen werden oder wie viel das auch waren, und das war eben auch aufgrund dieser buchhalterischen Sache.
Als Endkunden würde ich sagen, interessiert das aber, glaube ich, keinen.
Ja klar, das ist der Fehler von Apple, aber ich meine, sie müssen das dann halt eben gerade biegen. Aber es könnte zum Beispiel auch sein, dass mit dem iPod Touch ein neues Modell ausgetestet wird. Und zwar werden ja höchstwahrscheinlich, wenn das iPhone ein SDK bekommt, auch Softwareprodukte über iTunes vertrieben. Und vielleicht ist es jetzt einfach mal so ein kleiner Testlauf. Okay, wir haben hier ein Upgrade. Und wir schalten das mal, das läuft ja alles über iTunes, wir schalten das frei mit so einem speziellen Unlocker und ihr bezahlt schön das Geld. Wir gucken mal, ob unsere Server auslastbar sind. Und ich denke mal, dass bei $20 oder 20 Euro der Ansturm nicht so übermäßig hoch sein wird.
Nee, der Ansturm wird mit Sicherheit nicht so hoch sein, aber ich habe jetzt eben auch durch Recherche in der Blogosphäre und in der Podosphäre, in der ich mich so bewege, eben auch mitbekommen, es gibt ja immer den einen oder anderen, der kauft erstmal. Also der geht los, der sieht diese Keynote und sagt, hey, super, das muss ich haben. Also die ersten haben sich auch schon das MacBook Air bestellt beziehungsweise gekauft. Die ersten haben sich erst einen iPod Touch geholt, jetzt dann aus Amerika ein iPhone einfliegen lassen, und die einen, die jetzt meinetwegen schon einen iPod Touch der allerersten Generation hatten, die haben sich den gejailbreakt und haben dann nachher gesagt, okay, jetzt habe ich diese Applications, die ich eigentlich brauche, die aus meinem normalen iPod Touch ein PDA machen, also einen wirklich nutzfähigen PDA, der mir auch mehr Nutzen bringt. Jetzt zahle ich auch meine 18 Euro zusätzlich, und das ist mir eigentlich auch egal. Ich möchte jetzt eben diesen iPod Touch so nutzen, wie ich es gerne von vornherein wollte. Und da wundere ich mich, das muss doch auch ein Steve Jobs mit seinen Entwicklern wissen. Warum produzieren die im Grunde an der Nachfrage vorbei? Was ist da eure Überlegung, Stefan, vielleicht?
Warte mal, wie meinst du das, dass die an der Nachfrage vorbei produzieren?
Naja, Warum, also im Vorfeld, da gab es ja schon Spekulationen, wenn jetzt ein neuer iPod Touch kommt, dann wird er bestimmt ganz flach sein, der wird wahrscheinlich ein Touchscreen haben. Und warum produziert man solch ein Teil, ohne dass man da jetzt beispielsweise eine E-Mail-Funktion einbaut oder dass man da von vornherein die Fähigkeit einbaut, dass man den Kalender nutzen kann oder dass man beispielsweise Notizen schreiben kann? Also das ist eine Sache, die hat mich im Grunde von vornherein sehr gestört, dass also wirklich nur ein etwas schönerer jetzt hast du mich durch den Wind gebracht, Raphael. Also dass es einfach ein etwas schönerer MP3-Player war, ohne wirkliche Funktionalität oder mehr bessere Funktionalität.
Ja, soll ich dann?
Okay. Ja, Stefan.
Also ich denke, ich habe manchmal, das Gefühl ist übertrieben, aber man bekommt den Eindruck, dass bestimmte Produkte auf den Markt kommen in einem gewissen Leistungsumfang, auch wieder im Vergleich mit der Airport Extreme Base Station. Die kam halt erst nur mit 100 Mbit Anbindung und in nicht langer bzw. kurzer Zeitraum hinterher war die Base Station auch mit 1 Gigabit erhältlich. Man hält sich vielleicht wirklich bestimmte Features zurück, um Updates überhaupt liefern zu können. Und wenn man mal bedenkt, dass der iPod Touch, auch rein von der Optik, ich habe jetzt den iPod Touch selber noch nicht in der Hände gehalten, nur als Bild gesehen, allerdings das iPhone. Und wenn ich mir denke, dass es an sich von der Voice-Funktion mal abgesehen an sich die gleichen Geräte sind, hat man vielleicht auch hier gedacht, wir lassen den ersten Teil erstmal weg und das kommt dann in der Version 1.1, also als Update.
Das kann hier natürlich auch sein, dass AT&T zum Beispiel nicht so stolz drauf gewesen wäre, beziehungsweise zufrieden damit gewesen wäre, dass eben die komplette iPhone-Funktionalität im iPod Touch drin ist, außer den Telefongesprächen, und dass es eben so eine schrittweise Annäherung war. Und ja, also ich denke mal, das ist so der Hauptgrund gewesen.
Wäre auch eine Möglichkeit, klar.
Und dann halt eben noch der große Punkt Konkurrenz zum iPhone selber. Ich will halt möglichst viel vom iPhone verkaufen. Ich habe mir irgendwie vorgenommen, 10 Millionen Stück zu verkaufen in einem Jahr. Wenn ich jetzt den iPod Touch rausbringe, wenn ich den iPod Touch kaufe, muss ich eben nicht die monatlichen Gebühren zahlen. Habe ich einige Vorteile und im Prinzip habe ich nur einen Nachteil. Und das ist die Telefoniefunktion, die ich vielleicht irgendwie mit einem gejailbreakten iPod Touch und einem Voice-over-IP-Programm überbrücken kann.
Ja, wobei ich ja echt sagen muss, also so ein iPhone, das ist ja ganz am Ende der Laufzeit, es ist ja schweineteuer. Und das ist für mich also wirklich ein Luxusartikel, wenn man sieht, dass man funktionsfähige Handys im Grunde recht günstig bekommt. Und jetzt gehe ich mal von so einem ganz praktischen Beispiel aus. Ich telefoniere jetzt gerade, ich habe einen Termin, ich will mir dazu irgendwelche Notizen machen oder ich will irgendwas gegenchecken. Das kann ich doch mit dem iPhone gar nicht, wenn ich es praktisch am Ohr halte und ich muss irgendwas nachschauen, dann muss ich halt das Telefon vom Ohr nehmen. Vielleicht gibt es eine gute Freisprechfunktionalität, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe das Ding noch nicht in der Hand gehabt. Aber das ist doch im Grunde wenig funktional und da bin ich doch eigentlich mit so einem iPod Touch sehr viel besser. Und wenn ich denn sehe, dass ich für das iPhone, jetzt müsst ihr mir mal helfen, was kostet das, wenn ich es mit Vertrag kaufe? Also jetzt abgesehen, T-Online bietet das, glaube ich, an für, Quatsch, T-Online, wie heißt das?
T-Mobile,
ja. Bietet das an für den günstigsten Vertrag, glaube ich, 50 Euro im Monat plus der einmaligen Anschaffungskosten und einer zweijährigen Vertragslaufzeit. Das ist doch wirklich absoluter Luxus.
Das sind knapp 1.600 Euro nach den 2 Jahren, die du für den Luxus-Telefonieren bezahlst.
Ja. Na, das ist jetzt also auch abhängig davon, inwiefern du so ein Technologie-Gadget-Freak bist, weil ich meine, ein Nokia N95, das ist, glaube ich, auch mittlerweile bei 500, 600 Euro und du kriegst andere Verträge, klar, aber was hast du bei diesen Verträgen drin? Du hast kein unbegrenztes Online-Datenvolumen, du hast vielleicht nicht so viele Gesprächsminuten, also den Tarif an sich, den finde ich gar nicht mal so schlimm, wenn man es denn ausnutzt. Ich denke mal, dass die meisten Handybenutzer einfach nicht solche hohen Anforderungen haben, dass sie diese Telefonminuten abtelefonieren würden, dass sie das Online-Volumen nutzen würden. Und da ist man halt gebunden. Bei dem Nokia ist man nicht so stark gebunden, weil man auch ein bisschen schlechteren Vertrag nehmen kann. Aber was will ich mit einem iPhone, bei dem ich eben nicht ins Internet gehen kann? Dann brauche ich das gar nicht.
Hm. Aber Thomas, ja. iPhone ist übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, wie du eben sagtest, dass die Early Adopters quasi die Zeche zahlen, wenn man mal bedenkt, dass die halt erst die, was war es, glaube ich, $600, dann haben sie es gesenkt auf $400 und dann haben sie noch den in Anführungszeichen Heiligenschein angemacht und gesagt, okay, ihr kriegt 100 Euro wieder. Ja. Ja, also der Early Adopter hat 100 Euro mehr bezahlt und davon noch für 100 Euro wieder bei Apple kaufen. Also besser geht's doch nicht, oder?
Aber ich finde es auch ein bisschen lächerlich schon. Also das geht wirklich grenzt an die Lächerlichkeit, dass sich die Leute im Nachhinein beschweren, dass sie eben zu viel bezahlt haben. Ich meine, wenn mir das Gerät nicht so viel wert ist, dann kaufe ich es einfach nicht. Ich lasse es.
Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch, pardon, dass ich dich jetzt da unterbreche, aber ich glaube nicht, dass das die Leute, die sich jetzt so beschwert haben, dass sie sich aufgrund eines hohen Preises beschwert haben, sondern die haben sich tatsächlich darüber beschwert, sie sind bereit, einen hohen Preis für dieses Telefon zu bezahlen, weil sie es einfach toll finden, weil sie Apple gut finden. Und kriegen dann im Grunde ein paar Wochen später auf die Mütze und dann kommt Steve Jobs daher und sagt, naja gut, dann kriegt ihr halt noch $100 wieder zurück, allerdings auch nicht im Bar, sondern als Gutschrift, wenn ihr das nächste Mal im Apple Store einkauft. Da kann ich mir vorstellen, dass da wirklich sich die Gemüter erhitzt haben, dass sie dann gesagt haben, nee, also Kinder, so geht's nicht. Und
ihr dürft nicht vergessen, die Presse hat darauf sehr gut reagiert, sie haben das als Schachzug von Apple genommen, ne? Also es hat sehr hohen, gute Resonanz in der Presse bekommen.
Ja, gut, ich meine, das ist Public Relation nach Bestform. Was ich mir manchmal so schon gedacht habe, so im letzten Jahr, ist, dass Steve Jobs jetzt einfach wirklich mal seine Grenzen testet, dass er mal guckt, inwieweit sind die Leute bereit, halt mitzugehen. Ich check das mal aus und wenn dann irgendwas ein bisschen schief laufen sollte, dann komme ich halt ganz schnell wieder entgegen und ich glaube, das ist bei diesem iPhone passiert.
Definitiv. Also nicht nur bei dem iPhone, ich vermute mal, das Gleiche ist jetzt bei dem iPod Touch Upgrade der Fall, wo eben die $20 oder 16, 17 Euro vom Kunden genommen werden. Das war so bei dem iPhone, das wird auch bei einigen anderen Produkten wohl so sein. Aber ich meine,
Denkt an Apple TV.
Naja, obwohl bei Apple TV hat es eben vielleicht auch den Grund, dass man die Filme jetzt vertreiben will, weil bei den aktuellen Preisen in Amerika von der Apple TV ist die Gewinnmarge wirklich sehr, sehr niedrig im Vergleich zu anderen
Produkten. Ja, aber warum zahlen wir immer noch 2,99?
Ich denke mal, weil wir hier immer noch keine Filme haben, die wir ausleihen können.
Ja, aber hätte man deswegen den Preis wirklich extra... Ich meine, Apple hat bestätigt, der Preis wird sich nicht ändern. Also Apple Deutschland sagt, ja, der Preis ändert sich nicht, aber keine Begründung. Und auch hier habe ich irgendwo auf einer Internetseite mal die im Grunde auch den Zusammenhang gelesen nach dem Motto $2,29 in Amerika. Nach Umrechnungskurs sind das 160, 170 Euro. So, wir zahlen also fast das Doppelte für etwas, was die momentane Hälfte leistet.
Aber im Prinzip ist es ja so, wenn du das Gerät günstiger verkaufst, erhoffst du dir trotzdem höhere Einnahmen, eben dadurch, dass du mehr Filme verkaufst. Und ich denke mal, Apple wird ein ganz großes Stück vom Kuchen abkriegen, was die Filmverleihen angeht. Und das ist halt in Deutschland noch nicht der Fall. Und da will man halt nicht zu viel riskieren.
Mhm, ganz klar.
Absolut, sehe ich auch so. Also der amerikanische Markt ist da wahrscheinlich dann eben auch noch führend. Und da wird er sich mit Sicherheit auch erstmal auf Amerika einschießen und wird dann eben gucken, wenn es da gut läuft, so ähnlich wie es ja im Grunde auch mit dem iTunes Store gelaufen ist, dann machen wir es in Europa auch. Ich meine, das hat hier ja auch eine ganze Zeit gedauert, bis unsere Kataloge an Produkten, an CDs und Musikangeboten eben so groß geworden ist, dass es verhältnismäßig attraktiv auch ist, tatsächlich jetzt im iTunes Store zu kaufen. Oder?
Und das macht Spaß, weil es so einfach ist.
Bitte was?
Ich sagte, und das macht Spaß, weil es so einfach ist.
Ja, genau, richtig.
Und genau darin sehe ich auch zum Beispiel den Vorteil bei den iTunes Movie Rentals. Ich gehe wirklich nicht mehr in die Videothek, ich bin zu Hause, leihe mir den Film aus. Wie würde mich jemand angucken, wenn ich in Unterhose in die Videothek laufen würde? Das geht nicht so gut und das kann ich halt zu Hause ganz gut machen und ziehe das einfach runter. Und ich denke mal, auf der Keynote war das halt eben eine Präsentation und eine extra schnelle Internetanbindung, aber so ein Film in normaler DVD-Auflösung, der dürfte auch schon in 3 bis 4 Minuten anschaufähig sein und der Rest müsste dann problemlos gestreamt werden können.
Aber was mich interessieren würde, Entschuldigung, erzähl das mal zu Ende.
Nee, du kannst ruhig weitermachen.
Also, was mich mal interessieren würde, wie fandet ihr denn die optische Präsentation der Menüführung von dem Apple TV?
Fand ich ganz gut gelungen.
Jo.
Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich habe das irgendwie gar nicht Apple-like empfunden. Gerade dieser klobige Kasten in der Mitte, da fand ich die Optik von Front Row auf dem Mac, finde ich wesentlich schöner.
Also sieht so ein bisschen aus wie eine Internetseite von 1995, ein bisschen gepaart mit Web 2.0-Effekten, so diese Glitzerkram.
Ja, war ich aber ein bisschen enttäuscht von.
ja, keine Ahnung, warum.
Also ich denke mal, das ist einfach ziemlich übersichtlich gehalten worden, möglichst wenig Distraction, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt.
Zerstreuung, halt, Ablenkung.
Genau, Ablenkung. Einfach deswegen, weil man versucht, mit dem Apple TV auch einfach ins Wohnzimmer zu kommen und auch an Menschen ranzukommen, die normalerweise keinen Computer benutzen wollen. Vielleicht ältere Menschen oder wer auch immer. Weil wenn man jemandem erzählt, du stell dir mal irgendwie einen Computer ins Wohnzimmer, damit du da Filme irgendwo runterladen kannst, das hört sich alles ziemlich experimentell und abenteuerlich an. Wenn ich aber jemandem sage, du stell dir da mal so eine Set-Top-Box rein und dann kannst du damit alles machen und das Interface ist ja wirklich sehr, sehr einfach, dann ist natürlich die Hürde nicht mehr so hoch, also die Schwelle einfach die Grenze zu übertreten und sich dann doch eine Apple TV zu holen.
Mhm. Wie sind denn jetzt bei der letzten Keynote für euch Produkte dabei gewesen, von denen ihr sagt, also jetzt nicht sofort vom ersten Impuls her, wow, das muss ich haben, so wie ich immer gerne anführe, wie damals beim Mac Mini, als ich den damals gesehen habe, da habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, das war auch ein Dienstag und am Mittwoch habe ich das Ding bestellt und ich bin ja sehr begeistert von dem Teil gewesen. Und jetzt höre ich ja bei euch eher doch auch kritische Töne. Würdet ihr euch denn aber jetzt so nach einer Woche des Setzenlassens, würdet ihr euch irgendwas kaufen, was jetzt vorgestellt wurde? Oder habt ihr sogar schon? Raphael.
MacBook Air.
MacBook Air, okay.
Am besten gleich zweimal.
Stefan, wie sieht es bei dir aus?
Also für mich war jetzt von der Zeitkapsel mal abgesehen, sollte die AEB erstmal abbrauchen, wäre das vielleicht wirklich was, meine Überlegung. Aber es war jetzt wirklich kein Hammer dabei, wo ich sage, wow, muss ich haben. Also das MacBook Air ist mir einfach zu teuer. Noch, ach so, genau, zum MacBook Air hat Apple ja noch das externe CD-Laufwerk vorgestellt.
Ja.
Und gerade du, Thomas, als Mac Mini-Besitzer, war übrigens auch mein erster Mac, sehr klasse Gerät. Und finde ich schade, dass man dieses externe CD-Laufwerk oder DVD-Laufwerk gerade von der Optik würde, das finde ich perfekt zum Mac Mini passen. Mhm. Aber man kann es wohl nur an das MacBook anschließen.
Mhm. Stimmt, das hattest du letzte Woche kurz in unserem Gespräch schon erwähnt. Ja, das ist natürlich dann ja auch wieder eine Sache, wo man denkt, warum, ich meine, wir versuchen immer überall die Kompatibilitäten herzustellen, beziehungsweise wir freuen uns, wenn jetzt eben auch zwischen verschiedenen Anbietern Kompatibilitäten vorhanden sind und jetzt plötzlich fängt Steve Jobs an, im eigenen Hause Produkte zu erstellen, die eben nicht mal zu seinen eigenen Produkten kompatibel sind.
Naja, die Sache ist einfach, man hätte dann zwei USB-Ports integrieren müssen, den einen für Stromversorgung, den anderen für die Datenübertragung und das wäre halt wieder bei dem kleinen Design nicht so möglich gewesen. Also deswegen finde ich es schon relativ okay, wenn man überhaupt irgendwie ein Laufwerk anbietet und dann nicht sagt, du, wir haben jetzt keine Laufwerke, ihr könnt über diese tolle neue Funktion, die benutzen halt mit irgendwie vom PC CDs installieren und so weiter. Ich meine, bei so einer Final Cut Pro Installation, die 50 GB groß ist, würde ich mir das nicht antun wollen. Wobei man sowas natürlich nicht auf dem MacBook Air machen wird, aber
die Funktion finde ich übrigens sehr klasse. Also da war ich überrascht, wenn ich ehrlich bin.
Also die Idee ist gut, aber die Realisierung vielleicht nicht so. Das muss man noch sehen, wie das dann realisiert sein wird.
Ja, aber das war so ein Aha-Effekt für mich.
Ja.
Also finden wir am Ende doch noch ein paar persönliche Worte. Also wir haben jetzt eine halbe Stunde circa diskutiert über die vergangene Keynote der Macworld in San Francisco. Und es sind doch ein paar kritische Stimmen jetzt hier, so analysiere ich unser Gespräch. Also es ist nicht alles eitel Sonnenschein, sondern eher doch schon kritisch zu betrachten. Und auch mein erster Eindruck, den ich hatte, dass wir wieder mit Produkten praktisch konfrontiert werden, die unsere Herzen höher schlagen lassen, war doch dann der nächste Eindruck doch erstmal etwas ernüchternd. Wobei ich sagen muss, jetzt aus meinem ganz persönlichen Gefühl her, dieses MacBook, auch wenn es eigentlich an meinem Nutzempfinden sozusagen vorbeiproduziert wurde, es reizt mich mal wieder. Der Steve Jobs, der hat es mal wieder geschafft, ein Produkt auf den Markt zu bringen, wo ich einfach sage, ich muss es mir zumindest mal angucken und dadurch, dass ich jetzt ja seit einiger Zeit in Bremen wohne, ist ja auch ein Gravis-Shop wieder in der Nähe und ich werde mit Sicherheit da mal vorbeigehen und mir das Teil einfach mal anschauen. An dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bei Raphael und bei Stefan schon mal für dieses Interview recht herzlich bedanken. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und wir haben ja dieses Jahr hoffentlich noch die eine oder andere Möglichkeit, nochmal wieder zu diskutieren. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Stefan, bist du beim nächsten Mal dabei?
Aber sicher, jederzeit gerne.
Super, Raphael. Ich freue mich auch, dass du jetzt auch, wenn du praktisch, ja, ich glaube, Luftlinie 200 Meter von hier entfernt wohnst, haben wir es noch nicht geschafft, uns persönlich zu treffen, aber das holen wir auf jeden Fall nach. Wir werden mit Sicherheit irgendwie nochmal eine Gelegenheit finden. Meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch und ja, ich sage Tschüss, auf Wiedersehen und hab noch einen schönen Restabend.
Apple ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Apple Incorporated. Dieser Podcast ist unabhängig und in keinster Weise verwandt mit der Firma Apple.